Linux on air, on air.
Moin Moin, hier ist Radio Tux, Sendung 34, diesmal wieder aus Hamburg. Am Mikrofon Moritz Renk. Schönen guten Tag. Jo, ich freue mich ja, dass ich auch mal wieder am Mikrofon bin. Vielmehr freue ich mich aber auf das, was es in Zukunft so geben wird. Da ist unter anderem jetzt nächstes Wochenende schon, am 15. sind wir da auf der CeBIT. Da werden sicherlich auch ein paar interessante Gespräche anfallen, die wir euch dann natürlich in unserer Radiosendung hier nicht vorenthalten wollen und auch nicht werden. Ja, was es so auf der CeBIT gibt, das werdet ihr nicht nur in unserer Radiosendung, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen auf unserer Homepage lesen können. Wir sind mal gespannt, was wir dazu sehen und vor allen Dingen zu hören bekommen. Es gibt aber noch mehr Neues. Viel will ich davon noch nicht verraten, aber wir haben einiges geplant für Radio Tux. Und ich kann so viel sagen, wir werden unser Format, unser Sendeformat sehr, sehr stark ändern. Wir hoffen zum Guten, wir werden es sehen. Wir zählen jedenfalls auf euer Feedback, wie immer eigentlich. So, und jetzt will ich doch gleich mal den ersten Beitrag unserer kleinen neuen Rubrik abfahren. Gut, schön.
Tag 1. Liebes Tagebuch, der Tag heute hat eigentlich so schön angefangen. Ich habe mein Debian-Paket bei der Post abgeholt und dachte, dass es für mich ein leichtes sein sollte, es einzurichten. Wie bei meinen SUSE-Paketen waren auch hier 8 CDs und ein Handbuch dabei. Und der Spaß konnte beginnen. CD rein und los geht's, dachte ich. Und obwohl es nicht so schön bunt wie bei SUSE war, verstand ich doch alle Schritte, weil alles Deutsch war. Wieso besteht das Programm denn auf No Dead Keys und X2? Außerdem spielt bei SUSE die 1024er-Grenze für Lilo schon ewig keine Rolle mehr. Na gut, denke ich mir und lasse den Lilo halt weg und mache weiter. Aber dann, alles Englisch. Oh Schreck. Na gut, einfach mal weiter. Dann möchte dieses Programm, dass ich alle weiteren CDs meines Pakets scannen lasse. Obwohl ich eigentlich nicht an einer Karriere als Disc-Jockey interessiert bin und SUSE sowas nicht nötig hat, lasse ich mir das über mich ergehen. Dann komme ich endlich mal zu was Vernünftigem. TaskCell lässt mich Software-Zusammenstellungen auswählen und ich fühle mich endlich mal wieder Herr im Hause. Bis dann die nächsten Fragen kommen. Es sind zwar viele, aber auch diese Hürde meistere ich, weil ich ja kein Einsteiger bin. Aber jetzt will dieses Ding schon wieder wissen, was für eine Tastatur ich habe, wie ich bereits gesagt habe, eine deutsche. Dann setze ich meinen Job als DJ fort. CD1, die beiden liegende Update-CD, CD2, die Add-on-CD, CD4, CD7. Danach fragt mich das Programm, ob ich amerikanische oder britische Rechtschreibprüfung möchte. Ich nehme erst doch. Dann Daten, 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 mit some errors und wieder die Rechtschreibprüfung. Jetzt geht's aber auch noch German, nehme ich das halt. Und dann schon wieder die Rechtschreibprüfung, jetzt mit den drei Bekannten und zusätzlich noch N-German. Wahrscheinlich die neue Rechtschreibung. Nehme ich das nochmal. Und nochmal weiter. Und schon wieder rauschen Daten an mir vorbei. Insgesamt dreimal die Mozilla Chrome Registry, bis ich schließlich zu irgendeiner ASCII-Frage komme. Ich lasse alles beim Alten und lande schließlich wieder bei TaskCell. Nein, ich will jetzt nichts mehr Neues installieren. Also weiter. Nochmal CD1 und dann endlich einloggen. Eigentlich sollte hier jetzt alles fertig konfiguriert sein und deshalb tippe ich erwartungsvoll Start X ein und dann Fehler. Ich folge der Anleitung im Handbuch und installiere MDetect, ReadEdit, Discover. CD 1, 3, 2. Funktioniert zwar, aber trotzdem. Pustekuchen. Deshalb habe ich dann wieder SUSE gestartet und mache morgen weiter. Gute Nacht, dein Thomas.
Das war Thomas Tagebuch. Später mehr davon am Ende der Sendung. Wo ich vorhin von der CeBIT gesprochen habe, bleiben wir doch gleich beim Thema. Und zwar hat der Ingo für uns seinen Minidisc-Player und sein Mikrofon ausgepackt und ist durch die Gegend gelaufen und hat zufällig jemanden von den Organisatoren des Linux-Tags getroffen. So ein Zufall aber auch. Und hat ihn mal etwas ausgefragt zum nächsten Linux-Tag, der ja wieder im Sommer dieses Jahres stattfinden wird in, wenn mich nicht alles täuscht, in Karlsruhe. Was uns da so erwartet, worauf wir uns freuen können, dazu gibt's jetzt mehr von Ingo.
Ich sitze jetzt hier mit Nils Magnus. Ja, was haben Sie eigentlich mit dem Linux-Tag zu tun?
Den Linux-Tag organisieren wir seit einigen Jahren als Gruppe von Enthusiasten. Die Veranstaltung ist ursprünglich mal entstanden aus einem Treffen einer User Group in Kaiserslautern. Das ist schon lange her. Das war 1996. Der Linux-Tag besteht aus zwei wesentlichen Teilen. Das eine ist die Messe, die Ausstellung, und zum anderen Teil der Kongress. Und der Kongress, das ist im Moment meine Rolle im Linux-Tag, organisiere ich als Chair des Programmkomitees.
Was wird denn auf der Messe genau oder auf der Messe und dem Kongress geboten? Was kann man da erwarten?
Ja, um vielleicht zunächst mal auf die Ausstellung, die Messe einzugehen. Dort findet man eigentlich alles, was in Hinsicht auf Linux und freie Software, Open Source, Rang und Namen hat. Und zwar, und das ist ganz wichtig dabei für uns, gemäß unserem Slogan where.com meets.org, treffen sich dort sowohl die großen Anbieter von Linux-Lösungen auf der kommerziellen Seite, sprich die großen Distributoren, die großen Hardware-Hersteller sind eigentlich regelmäßig vertreten. Und auf der anderen Seite bieten wir eben aber auch freien Projekten die Möglichkeit, kostenlos sich dort zu präsentieren. Traditionelle Gäste sind da, das Debian-Team, KDE, GNOME, aber auch verschiedene kleinere Projekte wie Linux in den Schulen, Projekte gegen Patente, gegen Softwarepatente und so weiter. Insgesamt kommen um die 100 Aussteller zum Linux-Tag.
Wer organisiert diesen Linux-Tag?
Der Linux-Tag wird organisiert von einer Gruppe von Freiwilligen, dem Linux-Tag-Team. Der Linux-Tag, der Veranstalter ist der Linux-Tag e.V. Und das ist nach wie vor eine Non-For-Profit-Organisation, die auf ehrenamtlicher Basis arbeitet.
Aber genau die mieten dann den Saal an und schreiben das dann im Internet aus und dann funktioniert das so.
Ja, das ist richtig. Unser Konzept ist eben gemäß dem schon genannten Motto, nämlich auf der einen Seite Business als auch Community zusammenzubringen. Und da soll natürlich auch jeder seinen Anteil beitragen. Das heißt, im Bereich der Messe zahlen die Aussteller ganz normale messeübliche Preise. Und damit wird dann eben zum Beispiel das Ausstellungsangebot der freien Projekte und auch Einladen, die Fahrtkosten, die Unterbringung der Referenten für den zweiten wichtigen Teil, nämlich die Konferenz, finanziert.
So, belassen wir es fürs Erste erstmal dabei. Auch davon später mehr. Jetzt kommen wir zum nächsten Beitrag, der von Mario Schröder kommt. Und ich möchte gar nicht viel vorher sappeln, sondern ich möchte einfach mal den Beitrag abfahren. Das mache ich jetzt einfach mal.
Hallo, mein Name ist Mario Schröder und heute wollen wir uns dem Thema Sicherheit und Firewalls widmen. Hierzu stelle ich euch wieder einmal ein Buch vor. Heute Firewalls und IT-Sicherheit, Grundlagen und Praxis sicherer Netzwerke von Stefan Strobel. Bereits in der Vorbemerkung lässt der Autor Stefan Strobel erkennen, für wen dieses Buch geschrieben ist, beziehungsweise für wen nicht. Es soll sich vor allem an Personen richten, die IT-Sicherheit betreiben oder den großen Geldbeutel aufmachen sollten, oder es soll sich an Personen richten, die sich allgemein einen Überblick über den IT-Sicherheitsmarkt verschaffen wollen. Das vorliegende Buch gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil beschäftigt sich überwiegend mit den Grundlagen aus den verschiedensten Blickwinkeln der IT-Sicherheit. Der zweite Teil beschreibt die Technologien und Produktbereiche der IT-Sicherheit, wie man sie vorwiegend in Firmen und Unternehmen vorfindet. Daran anschließend werden praxisbezogene Anwendungsszenarien diskutiert und erörtert. Schauen wir uns das Buch nun etwas genauer an, ist ja eigentlich auch Sinn einer solchen Buchvorstellung. Beginnen wir zunächst mit Kapitel 2. Kapitel 2, TCP/IP Grundlagen. Dass sich das Buch unter anderem an Einsteiger und Geldgeber für IT-Sicherheitsabteilungen richtet und auch Stefan Strobel dies als Zielgruppe sieht, wird hier eine schnelle, kurze, feine Wiederholung von TCP/IP Grundlagen dem Leser offeriert. Unter anderem die Geschichte von TCP/IP, Internetstandards, ARP, Routing, TCP, UDP und alles, was da reingehört. Außerdem werden TCP/IP Anwendungen angesprochen und erklärt, wie beispielsweise DNS, Telnet, Mail, FTP, HTTP, NFS und NIS. Auch werden RSH und Friends angesprochen. SSH, was ist das? Fehlt. Hier dachte ich zunächst, aber kommt noch. Kapitel 3, Kryptographie. Die Techniken und Algorithmen wie symmetrisches, asymmetrisches oder Hash-Verfahren und auch digitale Unterschriften, Zertifikate, PKI werden angesprochen und erläutert. Danach wird zu den entsprechenden Anwendungen übergeleitet und dort erklärt, wie zum Beispiel ein VPN, IPsec und Mailverschlüsselung funktioniert. Hier kommen dann auch SSH-Freunde auf ihre Kosten. Kapitel 4, Angriffe auf Netze und Computer. Hier wird dem armen Mann mit dem dicken Geldbeutel, der endlich die Kohle locker machen soll, richtig Angst gemacht. Sollte er nach dem Kapitel TCP/IP und Kryptographie noch nicht das Buch in die Ecke geworfen haben, danach macht er es bestimmt. Oder er macht ein paar Euros für die Sicherheit seiner Netze und Computer locker. Begriffe wie Buffer Overflow, Denial of Service, ein verteilter Denial-of-Service-Angriff und anschließend noch gleich ein paar Zukunftsperspektiven hinterher, damit es keinem zu wohl wird. Fehlen dürfen hier nicht die Viren, Java, ActiveX. Ach ja, Angriffe von frustrierten Mitarbeitern nicht zu vergessen. Eigentlich ist nun jedem klar, dass die Gefahr da ist. Für all jene, die meinen, dass es bei uns keine Gefahren im Netzwerk gibt, werden ein paar Tools präsentiert, unter anderem Security-Scanner wie Satan, Nessus, Hailstorm, sollen es dem Sponsor erleichtern, die Lücken in seinem eigenen Netzwerk zu erkunden. Nach so viel bösen Buben und Tools soll dem guten Mann mit der Brieftasche nun erklärt werden, was man dagegen machen kann. Kapitel 5, Firewall-Grundlagen. Ohne nun näher auf den genauen Inhalt und Wortlaut des Kapitels einzugehen, behandelt Kapitel 5 Ziele, Konzepte und Einschränkungen von Firewalls sowie deren Anwendungsbereiche, die Integration, Wartung und Organisation von Firewalls im Netzwerk. Kapitel 6, Grundkomponenten von Firewalls. Hier geht es nun richtig zur Sache. Hier ist die Rede von IP-Filtern, statische Filter oder dynamische Filter, Hardware-Router als Filter, beziehungsweise der Linux-Kernel kann ebenso als Filter fungieren. Daran anschließend werden kommerzielle Firewalls aus dem Hard- und Software-Bereich vorgestellt und zusätzlich werden noch TCP-UDP-Relays, Application-Gateways sowie Proxys runden das komplette Kapitel ab. Kapitel 7 Content Security. Unter diesem Punkt werden die zu übermittelnden Daten betrachtet, wie beispielsweise Webdaten oder Maildaten. Welche Features hier bei den Produkten notwendig sind, wird ebenso angesprochen wie die Funktionsweise von sogenannten Web Content Security und oder Mail Content Security. Eine kleine Vorstellung von drei Produkten für den Content Security Bereich runden das Kapitel erst einmal ab. Die Kapitel Authentifizierungssysteme, Adressumsetzung und Intrusion Detection im Schnelldurchlauf. Das Kapitel Authentifizierungssysteme stellt die Hard- und Software zur benutzerspezifischen Anmeldung dar, Passwörter, Einmalpasswörter und Tamagotchis inklusive. NAT und Proxys als Schlüsselbegriffe für die Adressumsetzung von IP-Adressen, E-Mail-Adressen und ein wirklich ganz kleiner Blick auf Sendmail werden in dem Kapitel Adressumsetzung besprochen. Intrusion Detection beschreibt, wie der böse Bube überwacht werden soll, um entsprechende Beweise zu sichern. Auch werden sogenannte Hackerfallen, Honeyspots angesprochen, jedoch nicht ohne den Hinweis, dass das auch ordentlich in die Hose gehen kann. Ab Kapitel 11 wird's mal wieder richtig praktisch. Firewalls für Remote Access beschrieben anhand eines Beispielszenarios, welches Probleme bei RAS anspricht bzw. die Lösung hierzu anbietet. Mein Fazit zum Buch Firewalls und IT-Sicherheit von Stefan Strobel. Gut geschrieben, gut zu lesen, zahlreiche ausführliche Beschreibungen zum Thema IT-Sicherheit und Firewalls. Schön finde ich zusätzlich noch, dass nicht nur auf die Windows-Plattform beschränkt wurde, sondern unter anderem auch Linux- und Unix-Plattformen angesprochen wurden. Außerdem hat mir sehr gut gefallen die ausführliche praxisnahe Beschreibung mit zahlreichen Abbildungen. So konnte man sich jederzeit anhand des Bildes und der erklärten Methode die Funktionsweise von diversen Firewalls, IP-Filter oder Proxys verdeutlichen. Für Einsteiger und Menschen, die gerne mehr über IT-Sicherheit wissen wollen, als Einstiegslektüre sicherlich lohnenswert. Das war die Buchvorstellung Firewalls und IT-Sicherheit von Stefan Strobel aus dem D-Punkt Verlag, ISBN Nummer 3-89864-152-X. Für Anregungen und Feedback zu diesem Buch könnt ihr mir unter radiotux@schrödi2001.de eine E-Mail zukommen lassen und mir konstruktive Kritik direkt per E-Mail in mein Postfach schicken. Das war ein Beitrag von Mario Schröder für Radio Tux.
Kommen wir von diesem Thema nun wieder zu etwas anderem, nämlich wieder zurück zum Linux-Tag. Wollen wir einfach mal das Interview von Ingo und Nils fortführen.
Wann findet der nächste Linux-Tag statt?
Der nächste Linux-Tag findet im nächsten Sommer statt, und zwar in Karlsruhe. Die Veranstaltung ist von Donnerstag, den 10. Juli, bis zum 13. Juli, bis zum Sonntag. Und das sind 4 Tage, die vollgepackt sind mit sehr vielen Programmpunkten, insbesondere auch der Kongress, den ich ja schon kurz angesprochen habe. Im Kongress finden über 50 Vorträge zu allen Bereichen, die Linux und freie Software betreffen, statt und richtet sich dabei explizit vom Anfänger über den Anwender an Administratoren als auch an Entwickler und Crack, sage ich mal. Das heißt, wir haben vom Linux-Umsteiger oder Einsteiger bis zum Kernel-Hacker alles dabei. In den letzten Jahren waren schon Linux-Größen wie Richard Stallman, Eric S. Raymond oder John Maddock Hall, der im nächsten Jahr auch wieder dabei sein wird, schon auf dem Linux-Tag und zählen auch zum regelmäßigen Referentenprogramm.
Was ist denn das spezielle Programm jetzt für den nächsten Linux-Tag? Gibt es da irgendwas?
Im Moment haben wir noch kein komplett fertiges Programm. Es läuft auch gerade unser Call for Paper, zu dem ich an dieser Stelle auch gerne aufrufen möchte. Über unsere Homepage kann sich jeder Linux-Interessierte am Linux-Tag beteiligen. Zum Beispiel eben durch Einreichen eines Papers für einen Vortrag.
Nennst du mir einfach nochmal die Webseite?
Die Webseite ist einfach zu merken, www.linuxtag.org. Alles in einem Wort zusammengeschrieben.
Okay. Und ja, da findet man alle Informationen und wenn man dann auch den auch eine Wegbeschreibung, wenn man da hinkommt und so.
Ja, die Wegbeschreibung ist ganz einfach, weil das Ganze in Karlsruhe im Kongresszentrum stattfindet. Das ist einfach zu finden. Wegbeschreibung gibt es dort. Auch die Anmeldemodalitäten, das Programm, Hintergründe zu Linux und zum Linux-Tag findet man dort. Vielleicht noch ein Wort zur Teilnahme. Die Teilnahme sowohl beim freien Kongress als auch in der Messe ist frei, sofern man sich vorher auf der Webseite eben vorher registriert hat. Es gibt dann noch eine Tageskasse.
Gut, dann danke ich dir für dieses Interview.
Keine Ursache, bitteschön.
So, das war's jetzt auch mit unserer Sendung, aber nicht abschalten, nicht vergessen. Am Ende kommt nochmal unser Tagebuch, Thomas Tagebuch. Ja, das war Radio Tux, Sendung 34. Wie immer möchte ich mich bei allen bedanken, die mitgewirkt haben. Das war Ingo Ebel, Mario Schröder, Thomas Kesselheim, unser Interviewpartner und ich bin immer noch Maurice Renk. Wenn ihr uns helfen wollt, wie immer mitmachen at linuxvoras.de. Fragen, Kommentare zu unserer Sendung an radiotux@linuxvoras.de oder spezielle Fragen zu bestimmten Themen auf unserer Homepage www.linuxvoras.de. Da haben wir ein Feedback-Formular für euch oder aber auch per E-Mail an tec-feedback@linuxvoras.de. Und obwohl die Sendezeit schon maßlos überschritten ist, nochmal ein kleiner Hinweis von mir. Gleich kommt ja nochmal Thomas Tagebuch, also noch nicht abschalten. Und zu eben diesen Beiträgen von Thomas gibt's auf unserer Homepage noch ein kleines Gewinnspiel. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken, da gibt's was ganz Nettes zu gewinnen. Wir hören uns in der nächsten Sendung wieder. Die findet in 3 Wochen statt. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Macht's gut.
Tag 2. Dear Diary. Heute habe ich zuerst mal meinen SUSE Lilo auch für Debian eingerichtet. Das ging prächtig und dann habe ich mich weiter darum gekümmert, endlich Debianer zu werden. Ich dachte, das Problem mit meiner Grafikkarte läge vielleicht am Kernel und habe zuerst mal versucht, diesen auszutauschen. Das Handbuch ließ mir anscheinend keine andere Wahl, als es mit einem Kernel Sources Paket zu versuchen. Also apt-get install kernel sources 2.4.18 CD einlegen. Enter. Hä? Wieso keine CD da? Nochmal Enter. Immer noch nicht. Manuell mounten. Nein. Worauf zeigt denn /CD-ROM eigentlich? Aha, die beiden CD-ROM-Laufwerke sind vertauscht. Geändert und weiter geht's. Dann war endlich eine Datei mit den Kernel-Quellen auf meinem Computer. Entpacken und konfigurieren. Nehmen wir doch einfach mal die SUSE-Konfiguration. Kompilieren. Und Fehler. So ein Mist. Dann nehmen wir halt auch mal die Quellen von SUSE. Rüberkopieren, kompilieren ohne Fehler, neu starten, Kernel funktioniert, aber X nicht. Na toll, was hat mir die ganze Sache heute gebracht? Nichts. Und am Ende der Odyssee stelle ich fest, dass auch Kernel Image gegeben hätte. Thomas. Tag 15. Hallöchen, mein kleines Tagebuch. Seit heute läuft mein System endlich, nach vielem Hin und Her mit dem Linux-LAN-Installationssupport. Dieser hat mich zuerst einmal darauf hingewiesen, dass ich den 2.4er-Kernel schon bei der Installation hätte nehmen können. Deshalb habe ich die Installation dann nochmal durchlebt und konnte auch mein geliebtes X3 verwenden. Toll, denke ich mir, und versuche X zu starten. Keine Änderung. Dann versuche ich mal die Enforce-Treiber zu kompilieren. Apt-get gestartet, passende Kernel-Headers und Sources installiert und los geht's. Ach nein. Kernel-Sources entpacken und Kernel-Headers in ein Unterverzeichnis linken, jetzt ab. Zumindest einen Netzwerktreiber bekomme ich. Modul installiert, Test mit Modprobe und ifconfig erfolgreich. Aber wie weiter? Debian scheint sich wohl nicht sehr für ein Einrichtungsprogramm für Netzwerkkarten zu interessieren. Deshalb Kernel-Modul zu modules.conf hinzugefügt, neu gestartet, nichts. Also Kernel-Modul mit Modprobe reingehauen und ifapp-a, nichts. ifapp-eth0 tut's dann endlich. Und dann war da noch meine grafische Oberfläche. Befragen wir doch mal Google Groups. Aha, der X-Server ist zu alt. Und dann muss man eine Zeile in eine Datei namens sources.list einsetzen. Und schon geht's, machen wir das mal. Dann gab's mal wieder ein Hin und Her, bis ich schließlich merkte, dass die Datei eigentlich viel länger war und dass darunter ein Fehler von mir war und dann doch schließlich ein einfaches apt-get-upgrade gereicht hat. StartX, Trommelwirbel, KDE startet und funktioniert. Geschafft. Jetzt war ich bei einem Zustand, den ich bei einer SUSE-Installation nach 15 Minuten und nicht nach 15 Tagen erreicht hatte. Aber wer weiß. Vielleicht ist ja Debian doch der Traum meiner schlaflosen Nächte. Werde ich mich in Debian zurechtfinden? Entschließt sich das Entwicklerteam doch endlich mal, einfache Installationswerkzeuge zu programmieren? Ich halte dich auf dem Laufenden, mein liebes Tagebuch. Dein Thomas.